Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Sonderfolge, warum? Die Folge, die nehme ich jetzt gerade auf. Am Sonntag nach dem weltweiten IT-Desaster rund um CrowdStrike. Zugegebenermaßen aus einer sehr komfortablen Lage heraus, denn sowohl in unserer betriebseigenen, unserer lokalen Innenpunkt-Cloud hatten wir keine Vorfälle, auch nicht bei unseren On-Prem-Systemen bei Kunden und auch nicht bei uns im firmeneigenen Netzwerk. Also so gesehen eine sehr komfortable Situation, um sich Gedanken darüber zu machen, was denn da vorgefallen ist und vor allem, was wir daraus lernen können. Gut, so viele Details gibt es noch nicht, außer dass es eben sich handelt um eine, nennen wir es mal im weitesten gehend, sind Update-Datei für die Security-Applikation Falcon von CrowdStrike. Und offenbar in so einem Update-File wurde auf eine fehlerhafte Adresse oder nicht vorhandene Adresse im Speicher verwiesen, was unweigerlich zum Absturz des betroffenen Systems führt. Und dadurch, dass dieses Toolset auf sehr, sehr, sehr vielen Servern eingesetzt wird und die offenbar auch in sehr kritischen Infrastruktur eingesetzt werden, waren die Auswirkungen entsprechend groß. Bekannt sind ja Ausfälle in diversen Logistikunternehmen, aber auch Notrufzentralen sind ausgefallen, Krankenhäuser mussten auf manuellen Betrieb umstellen, Flughäfen und so weiter und so fort. Und in der Natur dieses Vorfalls liegt die Tatsache, dass man das nicht einfach so wieder rückgängig machen kann, sondern man muss sich wirklich mit jedem System auseinandersetzen und entsprechende Maßnahmen setzen, was natürlich einen gewissen zeitlichen Faktor nach sich zieht. Und so zieht dieser Ausfall auch lange noch nach der eigentlichen Behebung durch den Softwarelieferanten und auch durch Microsoft, welche dann auch entsprechende Tools bereitgestellt haben, um das schneller wieder in den Griff zu bekommen. Seine Kreise und wird sicher auch noch eine Weile dauern, bis das alles behoben ist, eben aufgrund des hohen manuellen Aufwands. Nun, was kann man jetzt da draus lernen? Einerseits wird es natürlich spannend sein, um zu schauen, ob diese Freigabeprozesse bei CrowdStrike hier dem Standard entsprochen haben, dass man entsprechende Testläufe vorher macht. Und gerade das nochmal zu sagen, mir geht es da nicht darum, irgendwie auf CrowdStrike hinzuhauen oder sowas. Nicht? Also die haben hier fett eh weggekriegt an der Börse, wo sie 20 Millionen Marktwert verloren haben, aber natürlich auch noch wird das Konsequenzen haben. Sondern es geht darum, zu schauen, ob wir nicht aus diesen Vorfällen auch Lehren für unser eigenes Tun und Handeln ziehen können und auch, wie wir grundsätzlich, mit wir meine ich die IT-Community, mit solchen Themen umgehen, mit Updates umgehen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist jetzt kein Update, reguläres Software-Update, das so ein-, zweimal im Monat kommt. Und es kommt ja mehrmals am Tag. Also das jetzt jeweils in einer abgesicherten Umgebung einzuspielen, scheint wenig sinnvoll, beziehungsweise eher unpraktikabel zu sein. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, ob man besonders kritische Infrastrukturen nicht auch entsprechend, wie man sonst eher als Good Practice sieht, redundant aufbaut und so diese Updates zeitverzögert einspielt. Spricht natürlich wieder dagegen, dass die natürlich sehr schnell eingespielt werden müssen, dass sie ja mehrmals am Tag kommen, da finanziell eine Balance zu finden, eine Abwägung, eine Risikoabwägung. Was wiegt denn schwerer? Dass eines der beiden redundanten Systeme in dem Zeitpunkt vulnerabler ist oder ob man einen Totalausfall vermeidet. Kommt natürlich nicht alle Tage vor, Gott sei Dank. Ist ja nicht so, dass wir jeden Tag mit solchen Situationen zu tun haben. Und gleichzeitig gilt es natürlich ja trotzdem, das Risiko dahingehend zu minimieren, vor allem die Auswirkungen zu minimieren. Und da dürfen wir schon kritisch genug sein, wenn man nämlich solche Dinge hat wie eben Systeme, mehrere Produktivumgebungen, die zeitversetzt abgedatet werden und so weiter. Das ist natürlich alles sehr viel Aufwand, das kostet Geld. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich Investitionsentscheidungen in unserer InCloud habe und da geht es um Redundanzen und gebe 50, 100 oder mehr tausend Euro aus und ich weiß, die Hälfte davon haben wir eigentlich nur als Redundanz, oder eigentlich oft sogar die mehr als die Hälfte, dann schluckt man schon einmal, nicht? Also dann, das sind dann schon Dinge, wo du denkst, also wo der Kaufmann denkt, das muss denn das sein. Als jemand, der aus der Technik kommt, weiß ich natürlich, dass es sein muss. Und wohlwissend, ihr wisst, ich bin ja der sagt, 100% gibt es nicht, wohlwissend, dass es darum geht, die Ausfallwahrscheinlichkeit möglichst gering zu halten, also diese 100% Verfügbarkeitsschwelle zu erreichen, anzustreben. Und da braucht es eben diese Maßnahmen der Redundanzen. Was ich in den letzten 26 Jahren allerdings auch immer wieder erlebe, ist, wenn es lange genug gut geht, sich diese Redundanzen bewähren, dann nimmt die Neigung zu, genau das einzusparen. Zu sagen, mei, das hat so lange funktioniert, jetzt wird es in Zukunft auch funktionieren, jetzt sparen wir die Redundanzen. Ignorierend, dass dieses Funktionieren der Vergangenheit ja darauf beruht hat, dass es diese Redundanzen gibt. Und dann wird angefangen einzusparen. Das ist ein absolut normales menschliches Verhalten. Es gilt nur dann gegenzuwirken. Da sind wir IT-Entscheider und IT-Berater natürlich in der Verantwortung, in der Pflicht, das wirklich aufzuzeigen, warum man denn die letzten Jahre, Jahrzehnte so viel besser, stabiler gearbeitet hat. Eben weil man solche Maßnahmen wie Redundanzen und Testumgebungen geschaffen hat und vorgehalten hat, was eben eine gute Investition war. Und ich behaupte mal, dass ziemlich für kurze Zeit werden solche Vorfälle zumindest einmal die Bereitschaft, darüber nachzudenken, erhöhen. Bin Realist genug, um zu wissen, dass es in einem sehr kurzer Zeitraum sein wird. Denn wenn man sich heute die Nachrichten so anschaut, das ist jetzt 2 Tage nach dem Riesen Drama, nach der IT-Katastrophe, wie sie auch genannt wurde, ist eigentlich nirgendwo mehr zu finden. Also die Halbwertszeit bei solchen Themen ist sehr kurz. Man vergisst es sehr schnell wieder. Ich glaube allerdings bei Unternehmen, Einrichtungen, Organisationen, die stärker betroffen waren, die vielleicht auch an Nachwirkungen in wirtschaftlicher oder sogar auch in gesundheitlicher Thematik von Patienten zu tun haben, länger nachwirken wird. Und ich hoffe, dass es eben, wie gesagt, auch Budgets locker macht, um dem entgegenzuwirken. Spannend wird bleiben, was man noch an Details erfahren wird, seitens CrowdStrike, aber natürlich auch seitens der entsprechenden Informationssicherheitsbehörden, um daraus zu lernen. Wir werden auf jeden Fall das genau beobachten und schauen, welche Gedanken wir dazu finden können. Das muss jetzt nicht unmittelbar mit derselben Situation zu tun haben. Wie gesagt, wir waren ja davon nicht betroffen, Gott sei Dank. Und auch unsere Kundensysteme nicht. Systeme von Kunden und Lieferanten unserer Kunden allerdings sehr wohl. Also da hatten wir schon einiges mitbekommen. Und ja, wie gesagt, also da jetzt noch daraus zu lernen, was man daraus ableiten kann, welche Ansätze man dann auch in die eigene Architektur mit einbauen kann. Was zeigt das noch? Also natürlich zeigt es noch eine gewisse Abhängigkeit von IT-Systemen. Das ist eigentlich immer so, wenn es eine Technologie in die breite Masse geschafft hat, egal was es ist, wird man abhängig davon. Also das zur Zeit der Gaslampe war die Abhängigkeit vom elektrischen Strom noch überschaubar. Inzwischen, wenn Stromausfall ist, ein Riesendrama. Gleichzeitig stellen nur mehr sehr wenige in Frage, ob man denn schon einen Strom braucht und ob man nicht wieder Gaslampen und Dampfmaschinen verwenden sollten. Im IT-Bereich werde ich das immer wieder gefragt, ist das schon gut, was wir da tun, dass wir so viel IT einsetzen? Also ja, ich bin überzeugt davon, ist es schon gut, was wir da tun. Wir dürfen nur wie immer und jeden Tag danach streben, ein bisschen besser zu werden und immer aus solchen Vorfällen zu lernen. Und was mir das auch zeigt, also diese unglaubliche weltweite und durchdringende Auswirkung dieses einen eher kleinen ursächlichen Fehlers, zeigt uns schon, dass dass Monokultur schlecht ist. Ne? Also der Markus Hengstschläger hatte das schon gesagt, bis er sagt das immer wieder und schreibt es in seinen Büchern. Ist ja ein Genetiker, lasst mich nicht lügen, aber Genetiker, das hat nichts mit IT zu tun, dass Monokultur schlecht ist. Ne? Weil wenn in Monokultur alle die gleich sind, da kommt irgendein Schädling daher oder ein Virus daher und der rafft alle dahin, dann sind sie ausgestorben. Hat man allerdings eine gewisse Varianz drin, dann werden diese Varianzen womöglich resistent gegen diesen Schädling oder diesen Virus sein und überleben. Und so ähnlich ist es da, wenn wir nämlich alle die gleiche Plattform einsetzen, oder die Plattformkombination, in dem Fall war es eine Kombination aus zwei Plattformen, dann werden wir natürlich eher in Richtung Monokultur streben. Und wissen wir aus der Landwirtschaft, nicht? Große Monokulturen sind sehr anfällig und nichts anderes ist es in der IT. Auch IT ist ja Naturwissenschaft, wie man wieder sagt. Wenn wir also in eine starke Monokultur reingehen, dann sind wir anfälliger für große Flächenbrände. Wenn wir jetzt da mehr Vielfalt hätten, dann wären die Auswirkungen entsprechend kleiner. Da möchte ich, und muss ich unbedingt gleich dazu sagen, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt da anfangen, irgendeinen Zaun um unser Dorf zu bauen wie die Gallier und alles selber zu machen. Diese Ansätze hat es immer wieder mal gegeben in der IT, in der Geschichte, dass man macht, jetzt macht man eigenes Betriebssystem und all solche Geschichten. Das kannst du vergessen. Also niemand ist schlauer wie alle, gell? Also das wird nicht funktionieren, aber was wir schon, und da richte ich mir doch auch an die politischen Entscheider, wenn es darum geht, um Cyberresilienz und IT-Resilienz in Europa aufzubauen, es geht da schon darum, dass wir eine gewisse Vielfalt schaffen. Es wird nicht ohne der internationalen Anbieter gehen und gleichzeitig dürfen wir uns nicht auch nur auf einen Anbieter verlassen oder auf eine Anbietergruppe aus einer Region. Weil wir wissen, solche Regionen können sich ja mal nicht mehr freundschaftlich zu uns verhalten. Und genauso kann einem bei einem Anbieter was in Schieflage geraten, sei es jetzt wirtschaftlich oder eben auch so ein, Wahrheit ja eher kleiner, Fehler mit sehr großen Auswirkungen passieren und entsprechend eine große Resonanz erzeugen. Vielfalt ist gefragt. Und so wie wir bei Lieferketten ja darauf schauen, dass man möchte resiliente Lieferketten haben, dass man Warenströme aus verschiedenen Regionen beziehen, dass man nicht von einzelnen Staaten und politischen Regionen, aber auch von einzelnen Transportwegen abhängig sind, gilt das natürlich auch in der IT. Das ist halt abstrakter, da werden jetzt nicht Waren geschoben, sondern Software und Know-how. Und auch da gilt es, dass wir nicht von einer Region, von einem Unternehmen, von einem Transportweg unter Anführungszeichen abhängig sind, sondern dass wir da gewisse Vielfalt am Leben erhalten und das gelingt mit einem sehr guten Mix aus lokalen Systemen, aus lokalen Cloud-Anbietern, aber auch aus internationalen Anbietern. Und da ist mein großer Appell an die entsprechenden Entscheider und Stakeholder, auch hier das bei den Rahmenbedingungen mitzudenken, weil im Moment habe ich, wenn ich die Organisationen oft anschaue, eher so den Eindruck, man will sich da auf wenige Große verlassen. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch, was jetzt ja wieder bestätigt worden ist. Ja, das sind so meine Grunderkenntnisse oder Grundüberlegungen, die ich da jetzt am Wochenende angestellt habe, was für Gedanken mal dazu haben kann. Wir eben bei uns bei Resistance werden auf jeden Fall die Entwicklungen weiter verfolgen und analysieren und vor allem die Meldungen auch aus den Fachmedien und den Behörden uns genauer anschauen und schauen, dass wir da an entsprechende Informationen kommen, um, wie gesagt, das auch in unsere eigenen Überlegungen, unsere eigenen Architektur einfließen zu lassen, um daraus zu lernen. Und ja, wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Danach streben, das ist das Wichtige. Und da gehören eben Redundanzen dazu und da gehört auch Vielfalt in der Anbieterlandschaft, in der Regionalität, in der Globalität und auch in der Dauerrechnungsform dazu. Und wenn wir da alle gemeinsam ein bisschen mehr Gespür dafür kriegen und Bewusstsein dafür haben und in unsere Entscheidungen einbauen, auch im Unternehmen, im eigenen Unternehmen, im eigenen Umfeld, dann tragen wir dazu bei, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden und der nächste solche technologische Störfall, der bestimmt irgendwann einmal kommen wird, nicht mehr ganz so große Auswirkungen hat. Alles Liebe, alles Gute, bis bald wieder mal, wenn du hast, Digitalisierung ist für dich.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. We'll be right back.